Hey, neuer Sound, neue Ideen. Wir überlassen heute Keba die Steuerung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Robotik in der Industrie. Auch bei dieser Episode übernimmt Keba Industrial Automation wieder das Steuer. Wir haben in vorigen Ausgaben über Robotiktrends, Plattformen und Ökosysteme geredet und haben anhand Herausforderungen und einigen Use Cases die Rolle von Keba im Bereich Robotik auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Philipp Miermanns und ich bin zuständig für die Kommunikation von Keba. Und heute unterhalte ich mich mit zwei Kollegen von mir, Julian Bauer, Senior Innovation Manager, und Michael Gastenauer, Product Manager Robotics. Wir reden heute über User Experience in der Industrie und in der Robotik. Ein Gespräch, auf das ich mich schon richtig freue. Julian, Michael, herzlich willkommen im Keba-Studio.
Hallo Philipp.
Hallo Philipp.
Julian, vielleicht vorab ein paar Fragen fürs Publikum zum Kennenlernen. Was genau ist deine Rolle bei Keba?
Meine Rolle bei Keba ist im Innovationsmanagement. Meine Aufgabe ist, dass wir sie überlegen, wie machen wir Keba zukunftsfit, was sind Produktideen, was sind Innovationsideen. Das ganze Thema Forschungsförderung ist drinnen, und was mich persönlich betrifft, ist, ich habe einen starken Fokus in Richtung Design und User Experience Design.
Und wie beschreibst du User Experience in einem Satz?
User Experience ist das ganze Produkterleben von einem ersten Informationsbedarf, den man hat, bis zur Nutzung, ersten Nutzung, wiederholten Nutzung, aber auch bis zur, sage ich mal, Aussortieren aus dem Sortiment und Zurückgabe beziehungsweise zum Kauf gleich vom neuen Produkt oder vom neueren Produkt.
Und was sind deine Beliefs im Bereich User Experience? Weil da gibt es unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Bewegungen, Gegenbewegungen. Wo bist du zu Hause oder woran glaubst du ganz fest, wenn es um User Experience geht?
Ich glaube, dass es extrem wichtig ist und sehr unterschätzt ist, was wir im Consumer-Bereich sehen, dass das schon nach wie vor sehr stark ist, also bleibt. Gehen wir mal davon aus, sagen wir mal, dass Amazon sicher von der Convenience, was User Experience betrifft, sehr stark ist. Und ich bin davon überzeugt, dass im Industriebereich das nachziehen wird. Also was wir immer sehen, allein schon von der Innovationstheorie, dass der Consumer-Bereich ein Vorläufer ist und dass der Industriebereich dann eigentlich nachzieht.
Mhm. Und welche Beispiele hast du mitgebracht von User Experience oder von Designs, die aus deiner Sicht überhaupt nicht gelungen sind und warum?
Ich denke mal, man sieht jetzt in der Industrie sehr stark, dass alles, was so Windows XP-Lösungen sind, dass da einfach die, und wir nutzen ja in der Industrie trotzdem viele grafische Oberflächen, die auf dem aufsetzen, dass das nicht optimal ist und dass man das gestalten sollte. Umgekehrt auch gesteuerten Interfaces, beispielsweise Programmierer, heißt das nicht, dass es eine gute User Experience ist, und das ist leider in der Industrie manchmal der Fall. Also ich würde jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber das ist, und es geht nicht um das, dass das schön gestaltet ist, sondern dass es eigentlich durchdacht gestaltet ist. Das ist eigentlich der Punkt.
Da sind wir schon beim nächsten Thema, was so übliche Missverständnisse sind zum Thema User Experience. Du hast gerade ein Missverständnis genannt, das soll durchdacht sein. Welche Missverständnisse gibt es noch so, wenn du mit Laien wie mit mir über User Experience redest?
Dass User Experience beispielsweise reduziert wird auf Interface-Design, auf HMI-Design, das ist mehr wie das. User Experience Design beinhaltet mehrere Disziplinen. Das kann teilweise sogar Architektur sein, wenn es um die Gebäudenutzung geht. Es ist Grafikdesign dabei, es ist Industrial Design dabei, aber User Experience ist ein holistischer Ansatz, wie ein Produkt betrachte, und da ist beispielsweise auch Kommunikation und Marketing drin.
Wenn du sagst, es ist ein holistischer Ansatz, wie ich ein Produkt betrachte, wo ziehst du dann die Grenze? Wo hört dann User Experience auf? Oder hört die im Zusammenhang mit dem Produkt nie auf?
In Zusammenhang mit dem Produkt würde ich sagen, dass es nie aufhört, wo der sehr starke und große und wichtige Unterschied ist, dass es nicht Kunst ist. Also User Experience Design, wie schon im Namen drinnen steckt, ist der User und Experience das Thema. Und wir sprechen bei User Experience Design immer von einer extrem userzentrierten Ansicht auf das Thema und auf das Produkt. Und das ist der wichtige Unterschied.
Das heißt, es geht da nicht nur, du hast gesagt, es ist keine Kunst, es geht nicht nur um Geschmack. Welche Faktoren beeinflussen dann ein gutes User Experience Design?
Ich würde mal sagen, es ist sehr naheliegend, das ist der User selbst und ob es der User gut nutzen kann und annehmen kann. Und da ist wirklich genau der Unterschied auch zum Geschmack. Es geht nicht um das, ist schön oder ist komplex oder kompliziert, je nachdem, wie der anvisierte Nutzer in der Interaktion aber was der für Basiswissen hat oder für Fähigkeiten hat, wenn für den das Produkt so funktioniert, dann ist es eine gute User Experience.
Wenn wir jetzt einen Blick in die Vergangenheit werfen, ab wann haben wir uns damit auseinandergesetzt, in der Industrie über User Experience nachzudenken? Früher hieß es ja Produktdesign, Industrial Design, User Experience ist die Klammer drüber. Wann hat das angefangen?
Ja, User Experience Design hat definitiv begonnen, wie man eigentlich dann in Richtung Software Design gegangen ist, in Richtung HMIs gegangen ist und das dann trotzdem auf Benutzeroberflächen. Industrial Design per se als Disziplin gibt es schon sehr lang, weil es einfach um Hardware Design hauptsächlich geht. Das hat sich aber dann wirklich geändert, wie eigentlich Software Design oder Oberflächendesign für Softwarelösungen angefangen hat. Und da ist sicherlich ein überbeanspruchtes Beispiel Apple. Kann man auf alle Fälle nennen, die waren da sehr stark. Die haben immer sehr stark den Nutzer in den Vordergrund gestellt und nämlich auch, wie der Nutzer Technologie anwenden kann. Und dass die bekömmlich wird für den Nutzer und dass die der gern nutzt.
Und einige andere Unternehmen machen das jetzt auch so.
Sicher, also der Trend, also ich nehme jetzt nur mal Apple als Beispiel her. Apple hat quasi das erste grafische Interface gehabt. Man hat jetzt nicht mehr in DOS reinprogrammieren müssen, damit man mit dem Computer arbeiten kann. Windows hat es dann geschickt kopiert und hat sein System gleich einmal Windows genannt, die grafische Oberflächen. Und das war schon der Startpunkt, dass andere Unternehmen das auch so gemacht haben.
Jetzt beschäftigen sich viele Unternehmen mit User Experience und mit Design. Wo findet der Wettbewerb statt? Wo unterscheiden Unternehmen und Produkte sich letztendlich dann noch?
Ja, kannst jetzt wieder nur auf das zurückführen, auf eigentlich auf einer, also das sage ich mal, dass im europäischen Raum Produkte sicher sind, dass die Usability gewährleistet ist, das sind Basisanforderungen, die haben wir. Die sind auch wichtig und die sind auch von den Normen abgeglichen, das müssen wir erfüllen. Ja. Der Wettbewerb findet dann wirklich bei den höheren, bei der Individualisierung vom Produkt oder das, dass ich es genau auf mich anpassen kann, mittlerweile statt. Und da geht es dann über das hinaus, dass man die pragmatischen Qualitäten erfüllt, sondern auch hedonische Qualitäten erfüllt. Ich nehme jetzt ein Beispiel her. Automotive ist auch ein gutes Beispiel. Das, dass ich meinen Fahrersitz so anpassen kann, dass ich mir das Lenkrad verstellen kann, dass ich teilweise auch mit Display oder das ganze Interface anpassen will, das ist genau das, um was dort geht. Und man könnte, ich bin der starken Überzeugung davon, in der Annahme, dass Industriemaschinen in Zukunft auch so gestaltet werden können.
Welche Trends gibt es im Bereich User Experience Design in der Industrie, aber auch im Consumermarkt?
Consumermarkt, was man schon gesehen hat mit Amazons, Alexas etc., dass eigentlich Sprachinteraktion sehr stark kommt. Warum Sprachinteraktion? Weil es sehr intuitiv und eigentlich sehr nativer Umgang ist, sage ich mal. Das sicherlich in Richtung visueller Gestaltung seiner Adaptive Interfaces eine Möglichkeit, die sich da jetzt gerade auftut. Und grundsätzlich das ganze Thema Artificial Intelligence, KI, lässt jetzt eigentlich komplett neue Möglichkeiten zu, wie Interaktion stattfinden kann. Und da wird sicher einige Änderungen geben hinsichtlich Interfaces, wie convenient das Produkte gestaltet werden.
Welche Trends gibt es im Bereich User Experience Design in der Industrie, aber auch im Consumermarkt?
Was wir grundsätzlich sehen, ist, dass der Consumer-Bereich meist voran ist, was Trends betrifft. Was wir jetzt schon mit Amazon Alexa etc. sehen, dass Sprachinteraktion gut angenommen wird, weil es sehr eine natürliche Art und Weise ist, wie man mit Maschinen kommunizieren kann. Das ist sicher ein Trend. Der Industriebereich sieht dann noch, aber auch das ganze Thema in Richtung visueller Gestaltung, Interfaces ist Adaptive Interfaces, die sich anpassen an Nutzer. Und was hier natürlich auch noch, sage ich mal, das Tor aufmacht zur Gestaltung oder das auf den nächsten Level bringen kann, ist das ganze Thema AI, weil durch AI-Lösungen die Interaktion einfach anders stattfinden kann zu Maschinen. Und das wird sicher interessant werden in Zukunft.
Michael, gibt es im Bereich Robotik eigene Einflüsse oder Gesetze, die andere Trends hervorrufen als sonst von der Industrie? Oder sind es dieselben?
Also ich würde dem Julian zu 100% zustimmen. Die Industrie ist immer einige Zeit hinter dem Consumer hinterher. Da gibt es eine gewisse Konservativität in der Technologieannahme, weil es auch große Kaufsentscheidungen sind, die lange Auswirkungen haben. Das Thema Usability und UX spielen eine große Rolle, gerade in der Robotik, weil Roboter einfach von sich aus eine gewisse Komplexität haben und der Zugang des Benutzers wesentlich dazu beiträgt, ob eine Automatisierungslösung angenommen erfolgreich ist oder ob sie noch ein paar Fehlversuchen und viel herumstehen und herumdoktern als nicht zweckmäßig angesehen wird.
Und gibt es dann Einflüsse in der Robotik, die zum anderen User Experience führen oder führen müssen?
Also in der Vergangenheit hat man das ganz stark gesehen. Gerade dieser Hype rund um die Cobots ist schwerwiegend durch diese andere User Experience ausgelöst worden. Auf der einen Seite eine natürliche Interaktion mit dem Roboter. Man nimmt den und zieht den herum, so wie man das erklärt. Man muss nicht über irgendwelche komplizierten, unsichtbaren Tasten, also Koordinatensysteme, da irgendwas verfahren in einem Koordinatensystem, das man nicht sieht, wo man keinen Bezug dazu hat. Auf der anderen Seite waren auch die Benutzerinterfaces, die mit den Cobots gekommen sind, touchbasiert, einfach gehalten, wenig auf dieser textbasierten Programmierung, wo einfach die traditionelle Robotik durch ihre starken Stammmärkte, gerade im Automotive-Bereich, sehr stark auf einer konventionellen Programmierung war, hat das Thema Cobot einfach ein neues Feld aufgemacht und sehr viel Anklang gefunden, vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen und auch bei Einsteigern in die Robotik.
Und welche Rolle spielt Safety in dem Zusammenhang für User Experience im Bereich Robotik?
Safety ist für viele einfach ein störendes Feature, das einfach da sein muss. Und wenn man das sehr hausbachen implementiert, dann stört es auch die User Experience ganz grob. Man kann es aber auch besser integrieren. Es hängt davon ab, wie spielt Safety und funktionale Robotersteuerung zusammen. Und wenn man dann das zu einem gemeinsamen Paar zusammenkriegt, dann stört es auch gar nicht mehr, sondern ermöglicht einfach auch viele neue Interaktionsformen, wo man viel unmittelbarer mit dem Roboter zusammenarbeitet. Trotzdem aber die Sicherheit aller Beteiligten ganz oben weiter behält.
Wenn wir über Trends reden, dann gibt es auch Gegentrends. Welche Gegentrends gibt es im Bereich User Experience? Und wo ist das Pendel mal ausgeschlagen oder schlägt es gerade aus?
Ja, was wir sicher sehen ist, wie schon vorher erwähnt, in Richtung Sprachinteraktion. In Bezug auf die Industrie sehen wir aber schon, dass das nicht leicht umzusetzen ist. Ja. Also nur weil es jetzt funktioniert mit einer Alexa im Wohnzimmer, heißt das noch nicht, dass das in der Industrieanlage funktionieren wird. Da sind sicher einige Challenges und Tasks offen. Was ich ganz interessant gefunden habe bei Michael vorher im Gespräch, war, dass er erwähnt hat eigentlich, dass man wegkommt von dem codebasierten Steuern vom Roboter. Und das macht eigentlich beim Menschen in der Kognition was. Also grundsätzlich ist ja Syntax sehr logisch und sehr rational. Und im Bereich von der Cobotik spricht man eigentlich auch mit einem Touch-Interface oder auch mit einer grafischen Gestaltung dann sehr stark eigentlich auch die Emotionalität von der Maschine an und findet eigentlich einen anderen Zugang zur Maschine und das ist sicherlich interessant. Und das geht, dass das gestaltet wird in der Zukunft und das wird sicher spannend sein.
Ist es dasselbe in der Robotik? Welche Gegentrends siehst du da, Michael?
In der Robotik ist das Thema Touch-Bedienung immer ein sehr kontroversiell diskutiertes Thema. Brauchen wir jetzt noch Tasten oder brauchen wir keine Tasten? Das ist ja für Consumer ja erledigt, wenn man heutzutage ein Mobiltelefon anschaut. Also man braucht eigentlich keine Tasten. Die Anwendungen in der Robotik sind ein bisschen anders gelagert vielleicht. Da in der Natur, dass man eigentlich bei der Bedienung eines Roboters vorwiegend auf den Roboter, auf das Werkstück, auf das Werkzeug schaut und das Bedienelement eigentlich blind bedienen muss. Und Touchscreens sind da natürlich ein bisschen problematisch, weil man ja keine Orientierung hat, kein Feedback hat. Deswegen denken wir, dass da eine gute Abwägung zwischen was ist am Touch verfügbar, was ist grafisch flexibel, was kann man durch Software manipulieren und wo sind Hard Keys sinnvoll und immer noch zweckdienlich und immer noch die beste Option.
Das kann dann durchaus von Industrie zu Industrie anders sein?
Das kann von Anwendung zu Anwendung anders sein, ja. Durchaus.
Was ist der Standard in der Branche? Wovon werden wir getrieben?
Ich würde mal sagen, es ist immer der einen Benchmark setzt. Und das ist der in dem Fall, es geht ja um User Experience, der die beste User Experience hat. Und wenn die Anwendung einfach zum Verstehen ist und leicht zum Benutzen ist, haben wir unterschiedlichste Vorteile. Das heißt, das ist schneller zum Teachen, zum Inbetrieb nehmen, effizienter und macht dann mehr Spaß zum Arbeiten. Und das soll es eigentlich sein.
Um beim Beispiel von vorher zu bleiben, mit dem iPhone hat Apple einen Benchmark gesetzt.
Definitiv. Wenn ich das Beispiel hernehme, Nokia hat es schlicht und ergreifend verschlafen und hat eigentlich eine falsche Kunden Zentrierung gehabt, weil Nokia hat, soweit ich weiß, Interviews geführt, wollen die Kunden tasten, die haben gesagt, ja, aber die Zukunft muss man denken können und dass man dann weit weg davon geht und wirklich den Mut hat, dass man komplett glatte Oberflächen hat, wo ich jedes Interface raufbringe, was ich will und das umsetzen kann. Das war definitiv der Vorteil von Apple, den sie genutzt haben.
Michael, du hast vorher gemeint, es ist von Anwendung zu Anwendung kann es sehr unterschiedlich sein, wie das Gleichgewicht aussieht zwischen Touch und Knöpfe bzw. Oberfläche. Kannst du konkrete Anwendungen nennen, wo das sehr gut gelungen ist?
Wir haben einige Kunden, die optimieren ihre User Experience sehr stark auf die Anwendung. Und das sehen wir als großen Vorteil für die Anwender, weil die dann in ihrer Welt bleiben, in einer Sprache, die sie verstehen und die genau auf ihre Aufgaben zugeschnitten ist. Zum Beispiel das Entnahme-Handling von Spritzgießmaschinen ist etwas, was sehr nah an der Spritzgießmaschine ist. Die Spritzgießmaschine ist eine sehr frei programmierbare Maschine und unsere Kunden versuchen auch die Bedienung des Roboters, der diese Spritzgießmaschine bedient, in einem ähnlichen Umfeld, ähnlichen Vokabular anzubieten und es kommt hervorragend bei den Anwendern an. Die Verwendung einer allgemeinen Programmierumgebung für Roboter ist da eigentlich nicht zweckmäßig, weil es nicht für die Aufgabe optimiert und angebracht ist und zu wenig Führung und Hilfe für den Anwender bietet.
Warum fällt es gerade Roboterherstellern so schwer, gutes UX zu entwickeln und anzubieten?
Roboterhersteller bauen Allzweckmaschinen auf der einen Seite, das heißt, sie spezialisieren für keine Anwendung. Und das zweite Thema, das Roboterhersteller haben, die sind sehr stark von sehr großen Kunden getrieben. Große Kunden aus der Autoindustrie, die Roboter seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich einsetzen, die da man Jahrzehnte oder Jahrhunderte in Schulung, in Training investiert haben, in Abläufe, in Programmierumgebungen und die eigentlich möchten, dass sich nichts ändert. Und dadurch sind viele Roboterhersteller fast gezwungen, in einer bestehenden Programmierumgebung, Programmierkonzept zu bleiben, um diese Kompatibilität zu halten und tun sich einfach schwer, da neue Konzepte zu vereinen mit dieser angestammten Programmierung, die ihre großen Kunden glücklich macht.
Was löst dann die nächste Veränderung für die großen Kunden aus?
Die wollen einfach am liebsten nichts verändern, die sehen aber schon, dass es jetzt sehr viel Fachkräftemangel gibt, den trifft jeder, und dass man von diesem geschulten Bedienpersonal einfach nicht mehr so viel zur Verfügung hat, um Anlagen vollständig am Laufen zu halten. Das heißt, man muss eigentlich mehr an dieser Komplexität in die Systeme reinbauen, die das dem Bediener abnehmen und vielleicht den einen oder anderen Schritt über den Schatten da springen, auch wenn es manchmal wehtut.
Weil es viel Wechsel gibt, weil es kaum noch Zeit gibt für Einschulungen.
Genau, weil es Sprache ein schwieriges Interface ist, weil Programmieren ein schwieriges Thema ist und weil die Robotik an sich ein durchaus nicht ganz einfaches Thema ist. Durch die Bewegung im freien Raum gibt es ja 6 Freiheitsgrade, sowohl die Position X, Y, Z als auch die Orientierung in den 3 Raumwinkeln. Und das ist ein schwierig zu beherrschendes Thema. Das ist, legen die konventionellen Roboterprogrammiersysteme einfach dem Anwender dar und der sagt, mach, wie du denkst. Wir sehen es aber, Kunden sind dann erfolgreich, wenn diese Komplexität versteckt wird. Wenn die Anwender nicht mehr Roboter programmieren, sondern Aufgaben beschreiben, die der Roboter erfüllen soll, in einer Sprache, die ihnen vertraut und verwandt ist. Und das gelingt immer mehr mit Offline-Programmierung, mit Tools, die da helfen, auch AI hilft sehr stark, indem man da nicht mehr so genau spezifizieren muss, sondern die AI ein gewisses Verständnis in die Systeme reinbringt, was meint denn der Benutzer, so dass man einen viel einfacheren Zugang schaffen kann.
Was macht Keba im Bereich User Experience für HMI-Geräte besonders gut? Hier treffen ja Hardware und Software aufeinander.
Ja, das Unternehmen Keba ist sehr stark im Bereich von der Hardware. Da haben wir viel Erfahrung. Da haben wir gerade durch die Keytops, durch die Handbediengeräte, richtig gute Learnings gehabt. Da haben wir einen Prozess, der sehr stark etabliert ist. Und der Fokus von Firma Keba ist sehr stark auf die Hardware ausgerichtet. Im Bereich von der Software gibt es sicher nur Verbesserungspotenzial nach oben, aber da sind wir im Weg drauf an. Und wir haben es vorher angesprochen, gibt es auch starke Initiative innerhalb vom Unternehmen.
Also das Alignment von, ja, Fokus war früher sehr stark auf Hardware, aber wie schaffen wir das Hardware und Software? Dasselbe Erlebnis quasi.
Ich würde so beantworten, dass eigentlich immer um den Einklang von der Hardware und von der Software geht. Das heißt, ich muss wandern, das ganze System abtesten und kann nicht Hardware und Software getrennt voneinander betrachten, und das muss ich im Prozess etablieren und auch wirklich abtesten. Und abtesten ist das wichtigste, iteratives Vorgehen und mehrere Feedbackschleifen haben.
Gibt es in der Zukunft noch Handbediengeräte oder läuft die Bedienung über das Handy erstmal insgesamt in der Industrie?
Was dort, sage ich mal, die Schwierigkeit ist, und das ist vorher auch schon angesprochen worden, ist immer die Safety. Sicher könnte ich mit einem Consumer-Produkt das Gerät steuern, die ganze Safety ist weg, beziehungsweise auch die Industrietauglichkeit, und die muss trotzdem erfüllt werden. Und sicherlich kann man es machen, es gibt von uns Kunden, die bevorzugen das. Andere sind am Überlegen, ob sie wirklich Tablets verwenden. Es ist beides legitim. Es kommt da sehr stark am Einsatzbereich drauf an.
Michael, du als Robotikexperte, wie siehst du das?
Die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten mit Consumer Devices sind auf den ersten Blick sehr verlockend. Es gibt aber gerade über den Lebenszyklus einer Maschine immer wieder Schwierigkeiten. Wenn dann nämlich plötzlich zur Hochsaison dieses Gerät ausfällt und man sucht dann etwas, was dieselbe Funktionalität hat, was im selben Kontext läuft, und das ist vielleicht 3-4 Jahre nach Anschaffung, dann wird es mit Consumer-Geräten einfach schwierig. Und das ist ein Thema, wo viele auch ein bisschen Lehrgeld zahlen, die auf diese Verlockungen der Consumer-Elektronik reinfallen, die aber den Lebenszyklus vielleicht ein bisschen außer Acht lassen. Und der Lebenszyklus sehen wir haben Investitionsgüter, die über viele Jahre produzieren sollen, zuverlässig produzieren sollen. Änderungen sind da schon möglich, aber die sollen nicht erzwungen werden durch irgendeinen plötzlichen Vorfall oder einen Geräteausfall oder jemand zerstört vielleicht ein Gerät irrtümlich und dann hat man ein Riesenproblem, sondern das soll es eine Evolution geben, aber der Kunde oder der Betreiber selber soll immer die Kontrolle haben, wann das passiert, weil das wesentliche Auswirkungen auf seine Produktivität, sein Geschäft hat, wenn Maschinen und Anlagen nicht mehr bedienbar sind. Und das muss man immer unter Kontrolle haben, und da bewähren sich industrietaugliche und für die Industrie ausgelegte Bedienoberflächen und Bedienelemente viel besser als Consumer-Produkte.
Wenn ich in den eigenen Freundeskreis schaue, dann gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die für das Offroad-Motorrad navigieren, Endgeräte als Consumer-Geräte verwenden, und die kommen aus Asien. Das sind keine Industrie-Tablets, das sind Consumer-Tablets, die heute gewisse Schockbeständigkeit haben, wasserfest, staubdicht sind und so weiter. Und für die ist es völlig in Ordnung, wenn das Ding 2-3 Jahre oder 2-3 Saisonen überlebt, und dann kaufen sie das nächste, obwohl sie das Motorrad länger haben. Zieht Industrie nach?
Zu einem gewissen Grad wird das passieren, aber zu einem anderen Grad auch nicht, weil ja die Bedienung dann jeweils wieder anders ist. Und da braucht es dann immer eine Lernkurve, wo Features neu sind, wo Bedienabläufe neu sind, wo die Lösung eine andere ist. Und wenn man das permanent macht, und in einer typischen Industrieanlage gibt es nicht eine Komponente, die sich verändert, sondern viele Komponenten, dann ist man eigentlich in einem permanenten Retrofit. Und damit erreicht man nicht die Produktivität und Effizienz einer etablierten und eingelaufenen Anlage. Also das wird diese alte Herangehensweise, ich schraube eine Maschine rein und die ist dann 20 Jahre gleich, die wird aussterben, aber es wird an kontrollierten Zeitpunkten Retrofits über die gesamte Anlage geben, aber den Zeitpunkt bestimmt der Betreiber, und dann wird es auf einmal gemacht und nicht als kontinuierliches Adventure geben, was können wir denn heute wieder produzieren und wo ist denn wieder ein neues Upgrade, das wieder anders ist oder Features nicht mehr hat oder andere Features hat und ich muss wieder lernen. Und das ist eigentlich für eine Produktion ungeeignet.
Siehst du das auch für die Automobilindustrie, die du vorher genannt hast, dass sie dann viel schneller zum Retrofit kommen, wo dann mehrere Dinge zusammenlaufen können?
Absolut, das muss so sein. Das kommt auch nicht nur von der Usability, da kommt auch das ganze Thema Security, Cyber Resilience Act auch dazu, wo man eigentlich diese Themen bündeln muss und gemeinsam ab.
Bleiben wir nochmal kurz bei Trends für UX-Design im Bereich der Handbediengeräte. Welche Trends stellen wir da fest?
In der Robotik sehen wir immer wieder die Möglichkeit, dieses Augmented Reality, zu integrieren. Das sind Themen, die wir seit langer Zeit verfolgen, die aber immer an Rechenleistung und Kosten gescheitert sind, die aber schön langsam in einen Bereich kommen, wo man sinnvoll damit arbeiten kann. Und das wird für die Robotik schon vieles erleichtern, wenn man im Echtbild Bahnobjekte oder Softwareobjekte sehen kann, wenn man die manipulieren kann, wenn man sieht, was der Roboter an manchen Stellen tut, wo er stehen würde an einer Position, ob es eine Kollision geben würde. Solche Dinge, wenn man das integrieren kann, und da stehen wir kurz davor, dass auch unsere Handbediengeräte das leisten können, dass das zu vernünftigen Kosten machbar ist. Gerade das Thema Kamerainformation kombiniert mit Bewegungssensorik, also Gyroskopen und Beschleunigungssensoren, da gibt es schon Möglichkeiten, die sich da erschließen, um das Thema Robotik zu vereinfachen.
CameraX ist die Keber-Plattform für industrielle Automatisierung, die besteht aus Hardware und Software. Und wir beschreiben sie als offen, modular und easy to use. Das sind die drei Merkmale, mit denen wir die Plattform bewerben. Wie groß ist der Beitrag von UX-Design, wenn wir über solche Plattformen reden?
Ja, sehr große, so wie die Plattform zu verwenden ist und wenn es Usability-tauglich ist oder die User Experience gut ist, dann kann ich die Plattform bestmöglich nutzen. In Bezug auf die Keber ist es natürlich auch zum Einsehen, wie wirklich das, die Usability vom Produkt an sich, zum anderen aber auch von den Entwicklertools und von der Software, dass man eben Keber-Produkte in Betrieb nimmt oder wirklich fähig macht, das produktiv werden, und die ist sehr wichtig. Da ist der Hebel einfach groß.
Und wie schwierig oder wie leicht ist es, User Experience über eine Plattform zu legen? Weil da reden wir jetzt nicht nur über Hardware und Software, sondern es ist ein Ökosystem an sich, die eine gewisse Einfachheit versprühen oder versprechen soll.
Ja, und genau aus dem Grund ist es eben nicht einfach, weil es eine ganze Plattform ist und ich muss die ganze Plattform gestalten und ich habe jetzt nicht nur ein Produkt im Fokus.
Braucht eine Plattform an sich ein eigenes UX-Design? Macht es einen Unterschied, wenn ihr sagt, es ist Hardware und Software, die miteinander zusammenspielen über mehrere Produktgenerationen hinweg, wie wir vorher geredet haben, und es ist Hardware und Software über mehrere Generationen hinweg in einer Plattform? Setzt das ein eigenes UX-Design voraus?
Ich weiß nicht, ob es ein eigenes UX-Design sein muss, weil, glaube ich, was ich verstanden habe, ist, in CameraX nimmt man auch Drittanbieterlösungen mit rein. Und das ist ja schon ein Vorteil. Warum muss ich die User Experience neu erfinden, wenn ich was reinbekomme, was gut funktioniert? Muss ich nicht selbst gestalten. Aber ich muss das System aus der Ganzen im Blick haben. Und das entscheidet dann im Endeffekt der Kunde, wie gut funktioniert Firma in einer ganzheitlichen Sicht.
Und mindestens sicherstellen, dass, wenn wir Elemente von einem Drittanbieter einfügen, dass es nicht störend wird, so wie du es vorher gesagt hast, Michael. Julian, kann man User Experience Design auch übertreiben? Sprich, gibt es sowas wie Over-Engineering im UX-Design?
Over-Engineering würde ich es nicht nennen. Grundsätzlich ist es so, ich kann sehr wohl zu viel Fokus auf die Gestaltung legen, obwohl fairerweise muss ich da unterscheiden zwischen Industrie- und Consumer-Bereich. Im Consumer-Bereich beispielsweise hat Alessi mit Philipp Stark Design mit der Zitronenpresse, das ist ein sehr bekanntes Beispiel, ein Design gehabt, das schlecht pragmatisch war, aber sehr wohl hedonisch einen Anspruch gehabt hat, und dann sind wir wieder in Richtung Kunst. Kunst hat ja immer den Anspruch, und vielleicht ist ein extrem hedonisches Produkt in die Richtung schon angelegt, das nach Vollkommenheit strebt, aber eigentlich den Nutzer nicht mehr im Fokus hat. Das ist bei einem hedonisch gelagerten Produkt sehr wohl möglich. Wir sind aber trotzdem in der Industrie und pragmatisch, und das, dass wir zum Ziel kommen, ist das Wichtigste und das auch effizient. Und deswegen ist da ganz ein klarer Unterschied. Und die Wahrnehmung ist trotzdem in der Industrie, dass man eher zu wenig User Experience hat und mehr pragmatische Qualitäten im Vordergrund steht.
Also du entscheidest Vollkommenheit nach der Form und oder Vollkommenheit nach der Funktion?
Ja, genau. Also man kann es so sehen, ja. Wenn die Funktion erfüllt ist, dann habe ich schon mal einen Part, und wenn es vielleicht die Interaktion auch noch Spaß macht für einen User, naja, dann bin ich schon irgendwie
anrichtend. Wie vermeidet man Overdesigning? Wie vermeidet man im Prozess genau den Punkt, dass es nicht passiert? Also, okay, jetzt.
Ich würde ganz einfach und vielleicht auch eine sehr einfache Antwort geben. Es ist einfach das Zusammenspiel von einem Designer, von einem Interaction Designer, aber auch von den Ingenieuren, die sehr wohl die pragmatischen Qualitäten im Auge haben, und genauso wie, sage ich mal, die gestalterischen, und das ist ein interdisziplinäres Team. Wenn das gegeben ist, dann vermeide ich das sehr gut, glaube ich.
Jetzt greife ich nochmal eine Frage auf, die ich vorher gestellt habe. Wo findet der Wettbewerb wirklich Platz? Also wie viel hedonische Elemente oder wie viel Hedonik kann drin sein? Technisch ist alles ausgereift, der Wettbewerb findet aber tatsächlich auf der weichen Seite statt, oder?
Genau, also wie ich es vorher besprochen habe, wir sind sehr rational unterwegs, wir sind trotzdem Menschen und Emotionen sind bei uns sehr stark und Emotionen, aus dem Marketing auch bekannt, sind dann oft der Punkt, dass man sich halt für das eine Produkt eher entscheidet wie für das andere und das kann nicht immer nur rational erklärt werden. Und Design setzt ja voraus, dass das Ansprechen gesteuert ist, dass man es gern verwendet und dann zieht auf alle Fälle das Produkt, was die bessere User Experience hat.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo es sehr gut gelungen ist, aus dem Bereich Automotive zum Beispiel?
Automotive sicherlich. Lenkradtasten beispielsweise sind auch Thema und das hängt aber auch sehr stark vom Unternehmen drauf an. Denke jetzt an Dacia, ist vielleicht die Lenkradtaste eher sehr pragmatisch gestaltet. Denke jetzt an Mercedes-Benz, wird extrem viel unternommen, dass die User Experience, obwohl es nur in beiden Fällen eigentlich günstige Plastikteile sind, aber auch mit einer Unterlegung von Gummielementen einfach die Haptik sehr gut funktioniert und sich richtig gut anfühlt. Und da ist einfach auch der Unterschied. Auch aus Marke, wo will man hin, oder aus Unternehmen, wo will ich hin?
Also gefühlt ein anderes Erlebnis.
Genau.
Obwohl ich eigentlich dieselbe Funktion.
Dieselbe Funktion, aber sehr ein großer Unterschied in dem Look and Feel und das kann ich natürlich auch auf die Spitze treiben. Ja.
Mhm. Welche Themen oder welche Faktoren machen User Experience Design in der Industrie besonders schwierig? Gerne Industrie allgemein oder auch im Bereich Robotik? Was spielt da mit, was einen wesentlichen Einfluss hat? Oder ist es sogar schwieriger gemacht als in anderen Bereich?
Ja, ich denke mal, Punkt Nummer eins ist sicher mal die Komplexität, auch die Zuverlässigkeit und die Safety-Funktionen.
Zusätzlich natürlich in der Robotik diese vielen Freiheitsgrade, der große Gestaltungsraum, sodass man Lösungen einfach ganz bewusst definieren oder gestalten muss, um das möglichst einfach dem Benutzer zu machen. Da ist die Robotik auch in der Industrie noch einmal ein Sonderfall, weil es kaum so frei programmierbare Maschinen wie Industrieroboter gibt.
Welche Faktoren werden bei User Experience oft unterschätzt? Was hat mehr Einfluss auf User Experience, als wir selber glauben?
Also das hinsichtlich im Wettbewerb haben wir schon besprochen. Ich glaube, was in die Industrieunternehmen und was wir auch in Keber sehen, ist oft die zeitliche Einplanung, dass ich sehr bald starten muss, dass ich die Usability-Methoden und Tools anwende. Und das ist oft schon bei einem sehr niederschwelligen Prototyp halt bis eigentlich zur Produktlösung und das wirklich iterativ einbauen. Und das ist zum Organisieren und das wird unterschätzt.
Ich komme nochmal zurück auf die Frage, wie weit ist UX-Design von Kunst entfernt? Und können wir nicht ganz kurz darüber reden, ob es nicht doch eine Kunstform ist oder eine Kunstform in Kombi mit Mathematik, Ergonomie?
Also das ist für mich einfach zum Beantworten. Wir folgen, und ich nehme jetzt beispielsweise einen goldenen Schnitt her, als Mensch so eine gewisse Vorstellung von Ästhetik. Und der goldene Schnitt beispielsweise, DIN A4-Papier, wird für uns als ästhetisch wahrgenommen. Und das ist implizit in alle Designs drinnen. Das kann man sicherstellen durch das Abtesten, weil wenn ich jetzt Variante A oder B habe und in der einen habe ich beispielsweise einen goldenen Schnitt drinnen, dann wird immer die Variante ziehen, die einfach ästhetisch aussieht. Und deswegen ist er drin. Bis zu einem gewissen Teil kann ich die Kunst so nicht weglassen, aber er wird per se User Experience Design auf keinen Fall als Kunst bezeichnen. Es ist eine Engineering-Disziplin.
Und wann ist dann User Experience Design gelungen? Und gibt es da Unterschiede zwischen Industrie und Privat? Denke auch an das Beispiel, was ich vorher genannt habe.
Ich würde mal sagen, wann es für den Nutzer funktioniert und wann der beispielsweise ein Flow-Erlebnis hat, wann er die Lösung hat, dann ist gelungen. Der Unterschied vielleicht zum Consumer-Bereich ist, dass wir im Consumer-Bereich sehr stark auf Individualisierung setzen. Also wir wollen den Hintergrund anpassen bei meinem iPhone, ich will mir die Nike-Schuhe bestellen in meiner Farbe, mit meinem Farbmuster etc. Das ist, glaube ich, in der Industrie vermessen und zu viel. Da ist, glaube ich, der Unterschied.
Der Unterschied in der Industrie gibt es vielleicht etwas weniger Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wann jetzt ein neues Feature da ist, wie verwende ich das am besten, sondern da zählt die tägliche Produktivität. Das muss zuverlässig sein und das muss so gestaltet sein, dass es in meiner Gedankenwelt existiert und meine Wünsche versteht und in der Welt mich fragt, in der ich unterwegs bin. Wenn es das erfüllt, dann ist das eine eigene Kunst. aber keine Kunst im eigentlichen Sinn.
Hat er sehr schön zusammengefasst. Michael, Julian, danke vielmals für das sehr gute Gespräch.
Danke, Philipp.